12 gute Gründe, warum Christen für Israel beten sollen. Ich möchte euch heute 12 Gründe vorstellen, warum es für jeden Christen, egal welcher Konfession, egal wie alt, egal welche Hautfarbe, zu aller Zeit wichtig ist, richtig ist und Gottes Wille ist, für Israel zu beten. Mit Israel meine ich das jüdische Volk, ich meine auch den jüdischen Staat. Ich meine nicht, dass Juden alles richtig machen oder dass alles, was im jüdischen Staat geschieht, genau Gottes Wille ist. Aber unabhängig davon möchte Gott, dass wir Christen für Israel eintreten und Israel segnen und für sie beten. Erstens, und vielleicht das Grundlegendste überhaupt, es ist Gottes Befehl an uns. Psalm 122, Vers 6: Betet für den Frieden Jerusalems. Möge es denen wohlergehen, die dich lieben. Das ist ein Aufruf an alle Gläubigen. Selbst diejenigen unter uns, oder die es sagen und wir haben davon gehört, die meinen, es gilt nur mehr das Neue Testament, das Alte Testament gilt nicht mehr, was natürlich nicht stimmt, nehmen sich gern die ein oder andere Psalmenstelle heraus, also Neues Testament plus Psalmen. Oder Neues Testament plus Psalmen plus Sprüche. Selbst dann noch wäre diese Stelle zutreffend. Betet für den Frieden Jerusalems, sagt Gott, zu jedem von uns. Es ist eine Aufforderung. Es ist ein Befehl. Wir müssen dem gehorchen. Es ist das Herz Gottes. Gott liebt Jerusalem. Jerusalem ist der Ort, wo Gott gesagt hat, dass er seinen Namen wohnen lässt, für ewig. Auch heute, egal jetzt, ob die Juden in Israel waren oder zerstreut waren in die Länder der Erde. Gottes Name ist dort. Und er sagt uns, betet für den Frieden Jerusalems, weil die Stadt ihm am Herzen liegt. Weil Jesus über diese Stadt geweint hat. Mit einer wunderbaren Verheißung, möge es denen wohlergehen, die dich lieben. Und im Jesaja 40, 1 bis 2, noch ein bisschen spezifischer. Tröstet, tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet, dass seine Schuld abgetragen ist. Denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte für all seine Sünden empfangen. Schauen wir uns den ersten Teil an. Hier heißt es, tröstet, tröstet mein Volk. Wer ist mein Volk? Im Zusammenhang von Jesaja 40 ist es ganz klar das Volk Israel, das Volk der Juden. Wiederum unabhängig davon, ob es in Israel lebt oder in irgendeinem anderen Land auf der Erde. Und gerade da sehen wir, wie Juden verfolgt worden sind. Sie sind in Israel und außerhalb von Israel verfolgt worden. Aber gerade da, ich denke jetzt an den Holocaust und an viele andere Sachen, trifft das zu, tröstet, tröstet mein Volk. Und jetzt kommt, spricht euer Gott. Gott sagt hier, tröstet mein Volk Israel. Und dann sagt er, spricht euer Gott. Wenn Jesaja meint euer Gott, wessen Gott ist da gemeint? Unser Gott. Wer sind wir? Sind wir die Juden? Ich spreche jetzt als Nichtjude. Ich persönlich bin kein Jude, meine Frau ist Jüdin. Aber wenn Gott sagt, er spricht zu einem gewissen Volk, zu einer gewissen Gruppe von Menschen und sagt, tröstet Israel mein Volk. Ja, zu wem spricht er da? Wer ist diese Gruppe von Menschen, wo Gott sagt, ich bin ihr Gott, aber es ist nicht Israel, weil er sagt, er tröstet Israel. Zu wem sagt er das? Zu den Christen. Nur die Christen spricht Gott an mit, spricht euer Gott. Und er sagt, tröstet mein Volk. Und jetzt redet zum Herzen Jerusalems und ruft ihm zu, dass sein Frondienst vollendet ist, dass seine Schuld abgetragen ist. Es gibt leider immer noch eine Lehre, die sagt, ja, die Juden haben ja Jesus abgelehnt und sie tragen immer noch eine Schuld. Das Wort Gottes sagt hier, der Frondienst von Jerusalem und damit von Israel ist vollendet, die Schuld ist abgetragen. Denn es hat von der Hand des Herrn das Doppelte für all seine Sünden empfangen. Und auch das ist interessant. wenn wir von der Hand des Herrn für unsere Sünden empfangen, Israel empfängt das Doppelte für all seine Sünden. Zweitens, warum ist es gut, dass Christen für Israel beten sollen? Gott verheißt einen Segen für alle, die Israel segnen. Eine, glaube ich, sehr bekannte Stelle, Genesis 12, 1-3. Und der Herr sprach zu Avram: Geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in das Land, das ich dir zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. Und ich will segnen, die dich segnen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Und in dir sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet sein. Genesis 12, 1-3. Und wir sehen, wie das schon erfüllt ist. Der Herr spricht zu Abraham: Geh weg aus allem, was dir vertraut ist, aus deinem Land, aus deiner Verwandtschaft, aus dem Haus deines Vaters. Und Abraham war damals ziemlich reich, er war aus einer reichen Familie. Es war eine große Herausforderung, für den Abraham einem Gott zu folgen, den er noch nicht kannte, aus Wohlstand heraus, aus einem guten Leben, aus einem sicheren Leben, in ein Land, das er noch gar nicht gewusst hat, von dem Gott sagt: Ich werde es dir zeigen. Aber er hat das Herz gehabt, er hat gesagt: Ich gehe, ich gehorche. Und Gott verheißt: Und ich will dich zu einer großen Nation machen. Das hat er getan. Abraham, dann Isaac, dann Jakob. Und das Volk Israel ist daraus entstanden. Mehrere Millionen Menschen. Gott sagt weiter: Und ich will dich segnen. Und ich will deinen Namen groß machen. Ich denke mir, Abraham ist sicher einer der größten Persönlichkeiten in der Bibel. Er hat einen großen Namen. Abraham, der Mann des Glaubens, der bereit ist, seinen eigenen Sohn zu opfern, weil er Gott vertraut hat. Gott kann sogar von den Toten auferwecken. Und Gott sagt: Und du sollst ein Segen sein. Stoppen wir hier ganz kurz. Ist der Abraham ein Segen? Ist der Abraham vielleicht sogar ein Segen für dich und mich? Abraham war ein Segen für seine Frau, für seine Familie, für seinen Sohn Isaac, für seinen Enkel Jakob, für viele aus seinem Volk, wenn nicht für alle, für viele aus anderen Völkern, von denen Abraham zu der Zeit noch gar nicht gewusst hat, dass sie existieren werden, für viele Juden und Nichtjuden. Und Gott sagt jetzt zu Juden und Nichtjuden: Und ich will segnen, die dich segnen. Dich, Abraham, und aus dem Zusammenhang wird klar, damit ist Israel gemeint. Und Gott sagt: Ich werde die segnen, die Israel segnen. Also Abraham und seine Nachkommen. Und wer dir flucht, den werde ich verfluchen. Wir sehen auch hier wieder eine Schriftstelle, die jeden betrifft. Hier steht nicht: Ich werde nur den Peter, den Franz und die Ingrid segnen. Nein, jeden, der dich segnet. Und jeden, der dir flucht, werde ich verfluchen. Wie viel haben wir Beispiele von beidem in der Geschichte schon erlebt? Wer ist aller gegen Israel aufgestanden? Ganze Königreiche, ganze Nationen haben gesagt: Okay, wir zerstören jetzt Israel. Was ist passiert? Was ist geschehen? Gott hat sein Wort erfüllt. Gott hat sie zerstört. Hat sie zerstreut. Die Königreiche existieren nicht mehr. Die Menschen, die gegen Israel, die gegen Gottes Volk aufgestanden sind, sind zugrunde gegangen. Und es wird immer so bleiben. Und in dir, Abraham, sagt Gott, sollen alle Geschlechter der Erde gesegnet werden. Genesis 12, 1-3. Wir wissen, das wurde durch Jesus erfüllt. Der Segen Abrahams kommt durch Jesus zu allen Nationen. Nicht nur zu Israel zuerst, aber dann auch zu allen anderen Nationen. Über das möchte ich gern ausführlicher ein anderes Mal sprechen. Also, gibt es einen guten Grund für Israel zu beten? Natürlich. Gott verheißt uns einen Segen, wenn wir Israel segnen. Ich möchte jetzt noch einmal betonen, das heißt nicht, dass wir sagen sollen, alles was Israel tut, ist super. Alles was Israel tut, ist der Wille Gottes. Alles ist richtig. Nein, überhaupt nicht. Aber das sollen wir auch gar nicht sagen. Wir sollen Israel segnen, zum Beispiel, indem wir für die Erlösung Israels beten. Da sehen wir ja schon, dass nicht alles super ist. Israel braucht die Erlösung genauso wie wir selber. Wir sind alle Sünder und wir brauchen die Erlösung. Wir brauchen Jesus. Wir beten, dass Israel den Schleier weggenommen bekommt, dass der Herr Erbarmen hat, dass er ihr Herz ihm zuwendet. Wir beten, dass Israel Weisheit bekommt. Wie sollen sie in der und der Situation umgehen? Wir beten aktuell für viele Probleme, die es im Staat Israel gibt. Sie werden von innen und von außen von Feinden bedrängt. Wir beten, dass sie sich nicht auf die eigene Stärke verlassen, sondern auf Gott. Wir beten, dass sie eins werden, ein Volk und Jesus, Jeshua, ihr König und ihr Herr. Wir segnen Israel natürlich auch materiell und finanziell. Wir haben eine positive, gesegnete, gute Einstellung und Haltung und Herzenshaltung Israel gegenüber. Wir fluchen Israel nicht, wir segnen Israel. Einen Fluch möchte ich speziell herausgreifen, der leider bei Christen sehr weit verbreitet ist und natürlich auch in der Welt. Das ist diese sogenannte Ersatztheologie. Eine Theologie, die von einem Ersetzen spricht, nämlich dass die Gemeinde Israel als Gottes auserwähltes Volk ersetzt habe. Die Gemeinde erbt alle Verheißungen Gottes, die guten, aber alle Flüche Gottes, bleiben bei den Juden, weil die Juden doch Jesus abgelehnt haben. Liebe Brüder und Schwestern, das ist einer der größten Irrlehren, die es leider seit Jahrhunderten gibt, die sich bis heute gehalten hat. Gott hat sein Volk Israel nie verworfen. Gott hat nicht gesagt, Israel ist vorbei, jetzt gibt es nur mehr die Gemeinde, sondern Gott sagt, und auch darüber möchte ich einen eigenen Teil einmal machen, Israel ist mein Volk, die Gemeinde ist mein Volk und beide zusammen sind in dem Ölbaum. Israel war zuerst, die Gemeinde ist dazugekommen. Und wir sollen einander segnen. Viele, die dieser Lehre anhängen, haben diesen Fluch erlebt. Und jeder, der das glaubt und der das praktiziert und weitergibt, steht unter diesem Fluch Gottes, der hier ausgesprochen wird. Dass Gott angeblich Israel verworfen hätte. Es würde bedeuten, dass Gott den Bund, den er mit Israel geschlossen hat, oder eigentlich den Bündnis seines sind ja mehrere, nicht mehr treu ist. Gott ist seinem Bund ewig treu. Auch wenn Israel untreu ist, Gott ist treu. Wir sehen also, in Abraham sind alle Geschlechter der Erde durch Jesus gesegnet worden. Drittens, Jesus ist ein Jude und die Juden sind seine leiblichen Brüder. Beispielsweise Offenbarung 5,5. Und einer von den Ältesten spricht zu mir: Hör auf zu weinen. Siehe, der Löwe aus dem Stamme Juda, der Spross Davids, hat überwunden, so dass er die Buchrolle zu öffnen und ihre sieben Siegel zu brechen vermag. Jeshua, Jesus, wird hier als Löwe aus dem Stamme Juda bezeichnet. Und das Wort Juda und das Wort Jude sind eng miteinander verwandt. Kommen aus derselben Wurzel im Hebräischen. Das bedeutet hier, wenn er der Löwe aus dem Stamme Juda ist, spricht es darüber, dass er ein Jude ist. Nicht nur war, wie er auf der Erde war, sondern immer noch. Denn diese Stelle aus der Offenbarung ist ja lang nachdem der Herr wieder in den Himmel aufgefahren ist, geschrieben worden. Oder Psalm 22, Vers 23: Deinen Namen will ich den Brüdern kundtun. Inmitten der Gemeinde will ich dich künden. Entschuldigung, inmitten der Gemeinde will ich dich preisen. Deinen Namen will ich den Brüdern künden, sagt er. Oder Matthäus 25, 40 und 45. Und der König wird ihnen antworten und sprechen: Wahrlich, ich sage euch, was immer ihr einem dieser meiner geringsten Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Was immer ihr einem dieser geringsten nicht getan habt, das habt ihr auch mir nicht getan. Ihr wisst, das ist diese Stelle, dieses Gleichnis über die Schafe und die Böcke. Wir sehen es oft nur geistlich. Es ist zwar richtig, aber es ist nur die Hälfte der Wahrheit. Jesus hat geistliche Brüder und er hat natürliche Brüder. Es ist wie bei einer Münze. Eine Münze hat zwei Seiten, aber beide sind Teil der Münze. Wenn man nur einen Teil sieht, dann sieht man eben nur die Hälfte. Die geistlichen Brüder sind im weiten Sinn alle, die an ihn glauben. Die natürlichen Brüder sind die Juden. Und weil die Juden die leiblichen, natürlichen Brüder von Jesus sind, ist es ganz automatisch für uns, die geistlichen Brüder, ein Anliegen, seine Brüder zu segnen. Wie können wir die nicht segnen, die Jesus Brüder nennt?